Willkommen zu dieser neuen Analyse, die wir speziell für Sie zusammengestellt haben. Auf dem Tisch liegt heute das Buch Endosymbiotische Komputation von Shintaro Miyazaki.
Mhm.
Ziemlich sperriger Titel, ich weiß, aber die Idee dahinter ist wirklich faszinierend.
Absolut.
Unsere Mission heute ist, diese Idee anhand von zwei zentralen Beispielen aus dem Buch greifbar zu machen. Und zwar die, die Sie besonders interessiert haben, die Paläogenetik und die agentenbasierte Modellierung.
Zwei wirklich tolle Beispiele.
Ja, und das führt uns zu der Frage, die uns jetzt begleiten wird. Wie können Rechenmethoden unser Verständnis von der Vergangenheit und unsere Gestaltung der Zukunft nicht nur verbessern, sondern vielleicht sogar radikal verändern?
Genau.
Okay, packen wir das mal aus.
Unbedingt. Und um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, von der Vorstellung lösen, dass es hier nur um Technik geht.
Ach so.
Ja, es ist vielmehr eine Philosophie der Komputation. Miyazaki erinnert uns an die ursprüngliche Bedeutung des lateinischen Worts computare.
Das ja Rechnen heißt, oder?
Nicht nur. Es bedeutet eben auch gemeinsam schätzen, zusammen überlegen. Und genau da setzt er an. Er plädiert für das, was er ein minoritäreres Komputieren nennt.
Ein minoritäres Komputieren, das müssen Sie erklären.
Also, er meint damit einen Einsatz von Rechenleistung, der nicht dazu dient, bestehendes Wissens und ja auch Machtverhältnisse zu zementieren.
Also nicht das zu bestätigen, was eh schon alle denken.
Exakt. Im Gegenteil, er sucht nach Ansätzen, bei denen Komputation etablierte Wahrheiten aufbricht, Risse in unsere Gewissheiten schlägt und völlig neue Perspektiven eröffnet. Ein Prozess, den er das Gemeinwerden nennt, also die Schaffung neuer Gemeinschaften, neuer Weisen des Zusammenlebens. Und die beiden Beispiele, die sind für ihn absolute Paradebeispiele für dieses, man könnte sagen, subversive Potenzial.
Gut, dann steigen wir doch direkt beim ersten Beispiel ein. Paläogenetik klingt ja erstmal nach einem extremen Nischenthema für Spezialisten im Laborkittel.
Ja, das stimmt.
Aber Miyazaki gibt ihm mit seinem Buch eine absolut zentrale Rolle. Er argumentiert, dass genau hier mit enormer Rechenleistung die Geschichte der Menschheit neu geschrieben wird. Und zwar so, dass einige unserer grundlegendsten Annahmen ins Wanken geraten sind.
Exakt. Allein die technische Herausforderung ist schon gewaltig. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen jahrtausendealten Knochen.
Okay.
Darin sind vielleicht noch winzigste Fragmente der ursprünglichen DNA, der sogenannten ADNA. Aber diese sind umgeben von einer millionenfachen Übermacht an Fremd-DNA.
Von Bakterien und Pilzen und so.
Genau, die den Knochen über die Zeit besiedelt haben. Es ist, als würde man versuchen, in einer riesigen Bibliothek ein einziges zerfetztes Blatt aus einem längst vergessenen Buch zu finden, während 99,9% aller anderen Bücher nur leere Seiten haben.
Okay, und wie schafft man das? Wie fischt man diese winzigen, entscheidenden Schnipsel aus diesem Ozean an Datenmüll? Ich nehme an, hier kommt die Komputation ins Spiel.
Genau hier. Die Medientechnologie dahinter ist entscheidend. Ein Schlüsselverfahren ist zum Beispiel die Pyrosequenzierung.
Pyrosequenzierung, das klingt erstmal sehr kompliziert. Können Sie das für uns aufschlüsseln?
Man kann es sich vorstellen wie einen molekularen Drucker, der live sendet, was er gerade druckt.
Ah, okay.
Man hat diesen winzigen DNA-Strang, den man lesen will, und gibt nacheinander die vier DNA-Bausteine A, T, C und G dazu. Jedes Mal, wenn der richtige Baustein an die Kette andockt, wird ein kleines Lichtsignal freigesetzt. Ein winziger Blitz.
Ein Blitz?
Ja. Ein hochempfindlicher Sensor fängt dieses Blitzen auf und meldet, aha, das war ein G oder das war ein C. Und das passiert millionenfach, parallel und in rasender Geschwindigkeit.
Wahnsinn.
So wird ein biologischer Prozess, also ein chemisches Andocken, in Echtzeit in eine Folge von Informationen übersetzt. Es ist im Grunde Computation auf molekularer Ebene.
Das ist eine fantastische Analogie. Man verwandelt also Biologie direkt in Information, die ein Rechner verarbeiten kann. Und das bahnbrechende Beispiel, das Miyazaki hier anführt, ist die Arbeit von Svante Paabo.
Richtig.
Dem späteren Nobelpreisträger am Genom des Neandertalers.
Genau. Und das ist eine Geschichte mit einer unglaublichen Wendung. Die ersten Analysen in den 90ern, die konzentrierten sich auf die sogenannte mitochondriale DNA, die mtDNA.
Warum die?
Die ist einfacher zu isolieren. Das Ergebnis damals war, die mtDNA der Neandertaler unterscheidet sich stark von unserer. Es gab wohl keine Vermischung. Das passte wunderbar ins Bild vom primitiven Keulenschwinger, der einfach ausstarb und von uns, dem Homo sapiens, ersetzt wurde.
Das klassische Bild aus dem Schulbuch, ja. Eine Art lineare Erfolgsgeschichte des modernen Menschen.
Genau. Aber dann, Jahre später, mit viel besseren Methoden und ungleich mehr Rechenleistung, da gelang es Pevos Team, die DNA aus dem Zellkern zu analysieren. Die nukleare DNA.
Und
da kam der Schock. Das Ergebnis stellte alles auf den Kopf. Plötzlich war der Beweis da. Es gab sehr wohl einen Genfluss. Alle modernen Menschen außerhalb Afrikas tragen 1-2% Neandertaler-DNA in sich.
Was?
Ja. Der Genetiker David Reich, ein Kollege Pebus, hat dafür ein wunderbares Bild gefunden. Er sagt, die menschliche Evolutionsgeschichte ist keine saubere Baumstruktur mit klaren Abzweigungen, sondern ein Geflecht, eine Trellis-Structure, aus ständigen Vermischungen und Begegnungen.
Moment mal, das ist eine gewaltige Aussage. Das heißt, die Idee einer reinen, linearen menschlichen Abstammung, die wir alle irgendwie im Kopf haben, ist damit wissenschaftlich vom Tisch.
Absolut.
Wir sind im Grunde alle Mischlinge. Ein Produkt aus unzähligen alten Begegnungen.
Genau das ist der Punkt, auf den Miyazaki hinaus will. Und hier verwendet er einen wichtigen Begriff. Die Deterritorialisierung des Wissens.
Deterritorialisierung. Wieder so ein sperriger Begriff. Können wir den mal übersetzen?
Ja, klar.
Heißt das im Grunde, man reißt eine Idee, in diesem Fall die menschliche Evolution, aus ihrem angestammten Territorium, also aus diesem starren, fast rassistischen Baumodell, heraus, um sie völlig neu und viel vernetzter zu betrachten.
Perfekt zusammengefasst. Die komputatorische Analyse hat das Wissen über unsere Herkunft quasi entwurzelt und neu zusammengesetzt. Sie hat gezeigt, dass Reinheit eine Fiktion ist und untergräbt damit wissenschaftlich die Grundlage für simple Rassenkonzepte.
Faszinierend.
Und Miyazaki führt noch ein weiteres Beispiel an, das fast noch provokanter ist. Die DNA-Analyse der 9000 Jahre alten Großsiedlung Çatalhöyük in der heutigen Türkei.
Okay, und was hat man dort herausgefunden?
Man hat die Verwandtschaftsverhältnisse über Generationen hinweg rekonstruiert. Und die Analyse hat etwas Unglaubliches gezeigt. Es scheint, als wären die Frauen die Konstante in dieser Gesellschaft gewesen.
Wie meinst du das?
Sie blieben über Generationen in denselben Häusern, während die Männer von außen dazukamen. Die Verwandtschaft wurde also über die Mütterlinie definiert.
Matrilinal und matrilinear.
Genau. Und das stellt die quasi universelle Annahme, dass früher Gesellschaften immer patriarchalisch organisiert waren, fundamental in Frage. Auch hier bricht die Computation eine festgefahrene Erzählung auf.
Es ist also unglaublich, wie wir mit Rechenleistung unsere eigene Herkunftsgeschichte komplett neu schreiben. Aber wenn das für die Vergangenheit gilt, liegt der Gedanke ja nahe, dieses Werkzeug auch für die Zukunft zu nutzen. Nicht um sie vorherzusagen, sondern um mögliche Zukünfte durchzuspielen.
Ja.
Und genau das ist der Sprung, den Miyazaki mit seinem zweiten Beispiel macht, oder?
Absolut. Und hier kommen wir zur agentenbasierten Modellierung. Man kann es sich wirklich vorstellen wie die Erschaffung von künstlichen Gesellschaften im Rechner. Miyazaki nennt sie Societies in Silico.
Okay.
Die Idee ist aber nicht, das Gesamtsystem von oben herabzusteuern wie bei einer klassischen Simulation. Der Ansatz ist bottom-up.
Das heißt, man gibt nicht vor, wie sich die Gesellschaft als Ganzes verhalten soll, sondern man programmiert nur das Verhalten der einzelnen Teile.
Ganz genau. Man modelliert das Verhalten einzelner Agenten, das können Individuen sein, Familien, ganze Dörfer, nach sehr einfachen Regeln. Und dann drückt man quasi auf Start und beobachtet, welche komplexen Muster und Strukturen auf der Makroebene daraus entstehen. Ein fantastisches Beispiel, das Miyazaki beschreibt, ist ein Modell zu Jäger-Sammler-Gemeinschaften.
Das interessiert mich. Ich hätte jetzt intuitiv vermutet, dass ein Modell ohne strenge Regeln für Geben und Nehmen, also ohne das Prinzip eine Hand wäscht die andere, sofort von Trittbrettfahrern ausgenutzt wird und das System zusammenbricht.
Das würde man denken, ja.
Hat das Modell das bestätigt oder kam etwas völlig Unerwartetes dabei heraus?
Es kam etwas völlig Unerwartetes heraus. Das Modell basierte auf dem ethnografisch belegten Prinzip des Demand Sharing.
Also des Teilens nach Bedarf.
Richtig. Wenn jemand etwas braucht und ein anderer etwas hat, dann wird gegeben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und das Modell zeigte, dass eine Gemeinschaft, die auf diesem Prinzip und auf hoher Mobilität basiert, extrem resilient ist.
Aber die wirklich überraschende Erkenntnis?
Die wirklich überraschende Erkenntnis war, dieses System konnte sogar eine hohe Anzahl an Nichtproduzenten, also Kinder, Kranke, Ältere, problemlos versorgen, ohne auf strenge Gegenseitigkeit oder die Bestrafung von vermeintlichen Nutznießern angewiesen zu sein.
Das ist ja ein starkes Stück. Das heißt, dieses Rechenmodell legt nahe, dass eine Gesellschaft ohne das Prinzip von Schulden und Gegenleistungen nicht nur funktionieren, sondern sogar florieren kann.
Ja.
Das stellt ja die Grundannahme unserer gesamten modernen Wirtschaftsordnung auf den Kopf, die auf Eigennutz und Tausch basiert.
Es stellt sie radikal in Frage. Ja. Es zeigt rechnerisch, dass eine völlig andere Logik des Zusammenlebens möglich und überlebensfähig ist. Aber Miyazaki geht noch einen entscheidenden Schritt weiter.
Okay.
Für ihn ist das interessanteste Potenzial nicht, dass Wissenschaftler allein im stillen Kämmerlein solche Modelle bauen. Der Kern ist der partizipative Ansatz.
Und da kommt das sogenannte Companion Modeling ins Spiel, richtig?
Genau, kurz COMMOD. Das ist ein Ansatz, bei dem Forscher gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften, zum Beispiel Bauern in Thailand, die über Wasserverteilung streiten,
oder Fischern im Senegal, deren Lebensgrundlage bedroht ist.
Genau die. Gemeinsam entwickeln sie agentenbasierte Modelle, um ihre eigenen realen sozioökologischen Probleme zu lösen.
Das klingt in der Theorie ja wunderbar partizipativ. Aber ich stelle mir das in der Praxis extrem schwierig vor.
Ist es auch.
Wenn lokale Bauern, deren Existenz davon abhängt, und externe Wissenschaftler zusammen ein Modell bauen sollen, gibt es da nicht massive Konflikte, Missverständnisse, Machtungleichgewichte, die so ein Projekt scheitern lassen können?
Absolut. Die Gefahr besteht immer. Aber der COMMOD-Ansatz hat dafür faszinierende Methoden entwickelt. Die Komputation wird hier oft mit ganz analogen Dingen kombiniert.
Wie zum Beispiel?
Rollenspiele und gemeinsame Kartierungen. Die Bauern spielen zum Beispiel auf einem Spielbrett nach, wie sie Wasser nutzen würden. Diese Regeln werden dann ins Rechenmodell übersetzt.
Ah, interessant.
So wird das Modell zu einer Art gemeinsame Sprache, einem neutralen Raum, in dem alle Beteiligten verschiedene Szenarien für ihre Zukunft durchspielen können, ohne dass es sofort zum echten Konflikt kommt. Es wird zu einem Medium des kollektiven Nachdenkens.
Die Betroffenen werden also zum Mitforschenden und Mitgestalter der Werkzeuge, die ihre eigene Zukunft betreffen.
Genau.
Jetzt verstehe ich langsam auch, was Miyazaki mit dem Titel endosymbiotische Komputation meint. Es ist wie in der Biologie, wo eine Zelle eine andere aufnimmt und beide zum gegenseitigen Nutzen zusammenleben.
Mhm.
Hier nistet sich eine Technologie, die Komputation, in einer Gemeinschaft ein und wird zu einem lebendigen, nützlichen Teil von ihr, statt sie von außen zu beherrschen.
Das ist die perfekte Analogie. Genau das ist die Kernidee. Die Komputation wird hier nicht von oben herab als Herrschaftsinstrument eingesetzt, um Effizienz zu diktieren. Sie wird zu einem Werkzeug des Gemeinwerdens, das allen Beteiligten nützt und von ihnen aktiv mitgestaltet wird.
Wissen und Technologie verschmelzen mit der lokalen Lebenswelt.
Ja.
Okay, fassen wir das mal zusammen. Auf der einen Seite haben wir also uralte Knochen und DNA-Sequenzierer, die unser Bild von der menschlichen Herkunft umstürzen.
Richtig.
Auf der anderen Seite Bauern in Thailand, die am Rechner Bewässerungssysteme simulieren, um ihre Zukunft zu sichern. Das scheint auf den ersten Blick meilenweit voneinander entfernt. Was ist die große, verbindende Idee, die Miyazaki hier herstellt?
Die Verbindung ist die Art und Weise, wie Komputation eingesetzt wird, eben auf diese minoritärere Weise. In beiden Fällen dient sie nicht der Bestätigung des Status quo.
Also nicht der Festigung von Macht.
Genau. Sie dient der Erzeugung von Neuem, von unerwarteten Einsichten und alternativen Handlungsmöglichkeiten. Die Paläogenetik deterritorialisiert, um den Begriff noch einmal zu nutzen, unsere festgefahrene Vorstellung von einer reinen, linearen, menschlichen Abstammung. Sie zwingt uns, uns als ein komplexes Geflecht zu sehen.
Und die agentenbasierte Modellierung, besonders in dieser partizipativen Form des Companion Modeling, macht etwas Ähnliches auf einer anderen Ebene.
Genau. Sie deterritorialisiert die Expertenherrschaft. Sie bricht das Monopol der Wissenschaftler auf Wissen und Planung auf und macht Komputation zu einem gemeinschaftlichen Werkzeug.
Für die Gestaltung nachhaltiger Zukunft.
Exakt. Beide Beispiele zeigen eindrücklich, wie Komputation zu einem Vermögen für viele werden kann, anstatt ein Machtinstrument für wenige zu sein. Und dass dieser Prozess des gemeinsamen Gestaltens und Denkens durch und mit Rechenprozessen, das ist der Kern von endosymbiotische Computation.
Wir haben heute also gesehen, wie Shintaro Miyazaki in seinem Buch zwei extrem spannende Felder nutzt, um seine Vision zu untermauern. Erstens, die Paläogenetik, die durch computatorische Analyse unsere Vergangenheit als ein verflochtenes Netzwerk von Begegnungen offenbart und alte, starre Gewissheiten auflöst. Und zweitens, die agentenbasierte Modellierung, die uns erlaubt, gemeinschaftlich und fast spielerisch alternative soziale und ökologische Zukünfte zu entwerfen. Was heißt das also für Sie?
Das Buch ist letztlich eine Einladung, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Miyazakis eigentliche Frage, die er durch diese sehr unterschiedlichen Beispiele stellt, richtet sich am Ende an uns alle.
Und die wäre?
Und das wirft eine wichtige Frage auf. Denken Sie einmal über Ihren eigenen Bereich nach, sei es in Ihrer Arbeit, in der Forschung oder im privaten Interesse. Wie könnten rechnergestützte Werkzeuge dort eingesetzt werden, nicht nur um bestehende Prozesse effizienter zu machen,
sondern
um grundlegende Annahmen zu hinterfragen, festgefahrene Strukturen aufzubrechen und neue gemeinschaftliche Wege des Denkens und Handelns zu ermöglichen? Wie kann Computation in Ihrer Welt zu einem Medium des Gemeinwerdens werden?